Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist guter Brauch bei uns im Gespräch am Kar-Samstag mit Ihnen zusammen übers Leben nachzudenken. Über Ansichten und Einsichten, über Haltungen und Einstellungen. Und diesmal soll es um die Demut gehen. Ein Wort, das es in unserem alltäglichen Sprachgebrauch kaum noch gibt und eine Tugend, die kaum noch vorgelebt wird. Oder stimmt das gar nicht? Ist die Demut gegenwärtiger, als wir glauben? Und wenn ja, wie zeigt sie sich? Darüber möchte ich heute mit Ihnen reden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich freue mich sehr darauf, nicht nur mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Loccum. Herzlich willkommen, Frau Behnken.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Professorin Ute Frevert ist uns zugeschaltet, Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Frevert.
Guten Morgen in die Runde.
Grüß Sie. Frau Behnken, während Ute Frevert ein Buch über die Politik der Demütigung geschrieben hat, über das wir natürlich noch reden werden, heißt Ihr Buch Demut, Hymne an eine Tugend. Ja. Warum verdient die Demut eine Hymne?
Ach, aus ganz vielen Gründen. Unter anderem, weil die Demut so groß ist. Sie ist ja eines der großen Worte, wie auch Liebe oder Gnade, die man gar nicht so in eine Definition packen kann. Und für mich hat die Demut deshalb eine Hymne verdient. Zum einen ganz persönlich spricht die Demut für mich eine ganz tiefe Sehnsucht an, nämlich immer mehr die zu werden, die ich eigentlich bin, immer wesentlicher und eigentlicher zu werden. Also ich verstehe Demut als einen Prozess, eine Art Exerzitium, eine Übung. Aber auch, weil die Demut ganz groß denkt. Also Demut ist, das verwechselt man ja oft, Demut oder Bescheidenheit. Demut ist nicht Bescheidenheit. Demut kann unter Umständen sehr unbescheiden daherkommen. Ist eher eine Seinsweise, mit der ich mich in der Welt verorte. Die Art und Weise, wie ich in Beziehung mit dem Leben stehe. Und hat etwas zu tun mit dem, was Albert Schweitzer vor über 100 Jahren mit Ehrfurcht vor dem Leben bezeichnet hat. Also eigentlich ein Blick aufs Leben, der diesen anthropozentrischen Blick überwindet, was wir immer noch nicht geschafft haben, was aber dringend nötig wäre. Also da sehr groß auch denkt die Demut. Und das, finde ich, hat absolut eine Hymne verdient.
Sie haben gesagt, dass die Demut Ihnen dabei hilft, wesentlicher zu werden. Wie weit sind Sie denn in dem Prozess?
Ich würde sagen, das ist ein Prozess, in dem wir alle, die wir auf diesem Weg sind, immer wieder ins Schlingern geraten und nie damit fertig sind. Und ich glaube, selbst wenn wir irgendwann auf dem Sterbebett liegen, sind wir damit nicht fertig. Ich glaube, das ist ein großes Abenteuer zu entdecken, wer wir sind, und hat nichts mit unseren Vorstellungen, Idealvorstellungen zu tun. Wer möchte ich sein? Nicht mit Selbstoptimierung, sondern wirklich mit einem immer stimmiger und wesentlicher werden, sich immer mehr gründen. Im lateinischen Wort für Demut, humilitas, ist ja der etymologische Verweis auf den Humus, auf den Grund und Boden, dieser Erdhaftigkeit, aus der wir ja kommen. Also immer wesentlicher und gegründeter zu werden. Und ich glaube, damit sind wir nie fertig. Und ich habe da und ganz unterschiedliche Tagesformen.
Die aktuelle ist gut?
Die aktuelle ist ganz okay, ja.
Was hat Sie zuletzt demütig gestimmt?
Eigentlich immer wieder meine Kinder. Also ich glaube, etwas, was wir alle kennen, ist dieser Blick in den Sternenhimmel, der uns demütig macht, wenn uns so diese Größe, dieses Wunder all der beseelten und unbeseelten Dinge um uns herum klar wird und wir sind ein Teil davon. Und ein ähnliches Gefühl habe ich, wenn ich meine Töchter angucke. Das finde ich auch ein genauso großes Wunder wie diesen ganzen Kosmos, dass sie da sind. Aber Demut heißt ja auch zu akzeptieren, dass ich nicht alles in meiner Hand halte und dass meine Möglichkeiten begrenzt sind. Und ich immer wieder merke, ich habe so tolle Vorstellungen davon, wie ich als Mutter sein will und wie toll ich meine Kinder ins Leben begleite und wie sehr ich ihnen alles mögliche Leid fernhalte. Und das funktioniert natürlich nur sehr, sehr begrenzt. Und da erlebe ich immer wieder auch so Spuren von Demut, würde ich sagen.
Frau Frevert, wann war Ihr letzter demütiger Augenblick?
Ich glaube, am letzten Sonntag. Da war ich in Berlin in der Deutschen Oper bei einer sehr eindringlichen und eindrücklichen Aufführung der Bachschen Matthäus-Passion. Und vor allen Dingen bei den Chorälen, ja, da kam sowas wie Demut über mich und in mich.
Können Sie das erklären, warum das durch die Choräle gekommen ist oder was das für eine Welle war, also wie die sich ausgedrückt hat?
Einmal sind natürlich diese Choräle Die sind so ganz tief in einen selbst eingegangen. Man hat sie schon als Kind gesungen und man erkennt sie immer ganz schnell wieder, auch wenn einem manchmal der Text dann doch verlustig gegangen ist. Aber die Melodie ist einfach begleitend. Und sie hat so etwas von einer ganz tiefen Gewissheit. Gewissheit von, ja, Frau Behnken hat viele Stichworte schon gesagt, von Unvollkommenheit, von Nichtverfügbarkeit, von auch sich schicken in Unabänderlichkeiten, wogegen man manchmal und auch zu Recht, glaube ich, auch revoltieren muss und rebellieren muss, aber irgendwann dann auch erkennen muss, ja, hier gebe ich jetzt auf und hier ist, bin ich mit meiner Weisheit und mit meiner Allmacht wirklich am Ende. Und diesen Eindruck, den vermitteln mir Bach'sche Choräle.
Mhm. Ja. Kann also ich gut verstehen.
Ist auch ein bisschen so in diesem Sinn, diese Musik ist so groß in ihrer Dimension und ich fühle mich da so klein. Also geht es auch ein bisschen in diese Richtung?
Ja, das mit dem Kleinen ist, finde ich, schwierig. Also da kommt dann wieder ja so ein reflexiver Moment hinein und sagt, nein, ich will mich eigentlich gar nicht klein fühlen. Ich fühle mich einerseits aufgehoben in dieser Musik, die mich auch mit vielen anderen, auch nicht nur jetzt Lebenden, sondern schon in der Vergangenheit auf dieser Welt gewesenen verbindet. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das irgendwie über mich hinausgeht, dass das was Größeres anspricht, als das, was in meinem ja dann doch wiederum kleinen Herzen sich bewegt.
Ist Demut für Sie eine Tugend, Frau Frevert, oder ist es eine Haltung, die wir uns aneignen können?
Zunächst mal ist es ein Gefühl, weil Demut etwas ist, was weder mit Bewusstsein noch mit Gedanken zu tun hat, sondern es ist etwas, was ich tief man sagt immer so in seinem Inneren, aber letztendlich spürt man es in seinem Körper. Und man hat ja auch kulturgeschichtlich viele Wege gefunden, dieses Gefühl körperlich zum Ausdruck zu bringen. Also die klassischen Gesten der Demut sind das Beugen der Knie und das sich vielleicht sogar Krümmen des Rückens. Es gibt keinen geraden Rücken dabei. Mhm. Und dadurch ist sozusagen das, was in mir ist, kommt auch nach außen und wird auch wiederum im Inneren bestärkt. Und das wäre sozusagen meine Definition des Gefühls. Aber es ist auch eine Haltung in der Weise, als ich mir jenseits aller spontanen oder affektiven Erlebnisse auch so etwas angewöhnen kann. Frau Behnken hat von Demut als Exerzitium gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, sehr, sehr, klingt sehr streng, aber ich kann es auch so ein bisschen weicher formulieren und sagen, ich kann mir Demut als eine Haltung angewöhnen. Ich kann sie mir nicht gerade verordnen, aber ich kann sie wählen und dann ist es eben auch mehr als ein Gefühl, was mich in manchen Situationen, also wie gesagt, bei der Matthäus-Passion oder in irgendwelchen existenziellen Gefährdungssituationen ergreift. Ich kann sie mir als eine Haltung zum Leben angewöhnen. Aber Tugend ist sie eigentlich für mich nicht, weil Tugend immer so etwas hat von Vorgeordnetem, Verordnetem. Also man kennt das, man soll so und so halten. Es wird erwartet, dass ich demütig bin, immer oder in bestimmten Situationen. Und diese Erwartung kommt von außen. Und diese Erwartung würde ich jetzt zumindest als in dieser Definition als Tugend nicht so zentral setzen, sondern eher auf das Moment der Freiwilligkeit, der selbstgewählten Haltung verweisen.
Wie geht es Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern? In welchen Momenten spüren Sie so etwas wie Demut und was lösen diese Momente dann in Ihnen aus? Was bedeutet für Sie, demütig zu sein? Ist es eine Schwäche? Ist es eine Stärke? Ist es Selbsterkenntnis? Rufen Sie uns an und tauschen Sie sich heute am Kasamstag mit uns darüber aus, ob und wenn ja, warum wir vielleicht alle etwas mehr Demut gebrauchen könnten. 0800 22 54 22 54 ist die kostenlose Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Behnken, woher kommt das Wort und was steckt da alles drin in der Demut?
Wenn wir jetzt 10 Stunden Zeit haben, kann ich das vielleicht annähernd versuchen, erschöpfend zu ergründen. Aber ja, eine kurze Antwort. Eines ist natürlich, das deutsche Wort Demut kommt aus dem althochdeutschen Wort Diemurti. Da steckt das Wort dienen und das Wort Mut drin. Also der Mut, einer Sache zu dienen, die größer ist als ich. Das ist so ein Kernverständnis, würde ich sagen, von Demut. Und ich finde schön daran, dass eben auch das Wort Mut darin steckt. Es hat was mit Mut zu tun, weil ich mich auf einen ungewissen Weg begebe. Also es ist eben gerade nicht dieses dunkle, finstere Verständnis von demütig sein, die Klappe halten, unterwürfig sein. Und ich finde, einen ganz tollen Hinweis gibt auch das lateinische Wort für Demut, humilitas, das ja etymologisch sowohl mit dem Humus als auch mit dem Humor verwandt ist. Also es verweist darauf, dass wir erdhafte Wesen sind, aber auch aus Erde gemacht sind, zur Erde wieder werden, aber auch aus Sternenstaub gemacht sind und mit jedem Atemzug auch das einatmen, woraus der ganze Kosmos besteht. Das finde ich immer wieder etwas ganz Erstaunliches und Ehrfurchterregendes. Und auch der Humor gehört dazu, weil der Humor ja auch ein abständiges aufs Leben gucken ist und die Dinge vielleicht nicht immer ganz so groß und ernst sehen, sondern ja ein Schmunzeln zu haben und so einen leisen, leichten, schmunzelnden Abstand zu den Absurditäten des Lebens zu haben.
Der Humor bringt mich auf Helge Schneider, den Künstler, den Sie kennengelernt haben oder über den Sie auch einen bestimmten Blick auf die Demut oder auch auf den Humor erhalten haben?
Ja, genau. Also ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Das wäre natürlich großartig. Aber nee, ich habe eine Aussage von ihm gehört in einem kleinen Video, die er mich hat aufhorchen lassen. Er hat gesagt, er würde jetzt mal erklären, was eigentlich das Geheimnis der Fröhlichkeit ist. Und hat gesagt, das Geheimnis der Fröhlichkeit ist die Fähigkeit, zu sich selbst in einen Abstand gehen zu können und sich selbst als kleines Sandkorn im großen Ganzen betrachten zu können. Dachte ich, ach, ist ja spannend. Das ist doch eigentlich fast eine Definition für die Demut. Also beides ist ganz eng miteinander verwandt. Also dieses, ja, in einen Abstand gehen können. Ich bin nicht identifiziert zum Beispiel auch mit meinen Gefühlen. Ich fühle sie, aber ich weiß, ich bin nicht meine Gefühle. Und die großen Dinge des Lebens und auch die Absurditäten des Lebens angucken zu können. Und ich glaube, humorvoll, wirklich witzig, humorvoll können Menschen nur sein, wenn sie auch sich selbst nicht so ernst nehmen und zu sich selbst in einen Abstand gehen können. Das beschreibt Helge Schneider da. Und das hat mich so ein bisschen auf eine Spur gesetzt, auch die Verwandtschaft von Humor und Demut zu verstehen.
Frau Frevert, welche Verwandtschaft besteht zwischen Demut und Demütigung?
Sprachlich ist das, liegt es auf der Hand. Die Demütigung setzt voraus oder impliziert, dass ich nicht in einem aktiven Verhältnis bin. Also ich bin selber nicht demütig, ich entscheide mich nicht, dienstmutig oder dienstwillig zu sein in diesem althochdeutschen Sprachbild, was Frau Behnken gerade angesprochen hat, sondern mir wird etwas angetan. Ich werde gedemütigt. Diese passive Haltung, dieses Erleiden von Demut, in die Demut gezwungen zu werden, das ist der Sprung zwischen Demut und demütig sein und gedemütigt werden. Und das liegt natürlich nah beieinander. Und ich vermute auch mal, dass einfach diese starke die starke Aversion gegen alles, was mit Demütigung zu tun hat in der modernen Gesellschaft, auch gewissermaßen negativ abfärbt auf dieses Wort Demut und demütig sein. Was ja bei Frau Behnken sicherlich einen sehr, sehr positiven Klang hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen Hörerinnen und Hörern der Fall. Es würde mich auch wirklich mal interessieren. Meine erste Reaktion, wenn ich von Demut höre, denke ich, oh ja, da will mich jemand sozusagen dienstwillig machen. Da will mir jemand, unterdrücken, erniedrigen, welche Worte mir da auch immer dazu einfallen. Und das will ich nicht. Und deshalb hebe ich den Kopf ganz hoch und strecke den Rücken durch. Und die Knie sowieso.
Da fragen wir doch mal Silvia Schöll aus Lüneburg, was sie mit diesem Wort verbindet. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Jetzt die letzten zwei Sätze fand ich gut, die sie mir gesagt hat. Es geht in die richtige Richtung, denke ich. Genau, das Wort Demut. Das ist so ein, ich verbinde damit eine von Verzicht rede, das kennen wir ja. Mhm. Und das ist völlig, wir müssen mal sehen, weniger ist mehr und die ganz andere Richtung. Das ist, wie wollte ich das sagen?
Welche Richtung könnte das denn sein, Frau Schül? Welches andere Wort?
Mehr mitteilendes Wort. Ja, muss man sehen, das Wort Demut auf jeden Fall verlangt vielleicht vieles von einigen ab. Mhm. Aber das ist eben eine Frage der Kommunikation. Was haben wir für eine Kommunikation überhaupt in der Gesellschaft? Von Verzicht redet man und vergisst, dass vielleicht mal der Anfang ein bisschen schwerer ist. Aber das ist immer positiv, das läuft als positiv. Man muss bereit sein dazu auch. Ja. Und ich glaube, ja, man muss es, vielleicht muss es, aber ich denke, spürt jeder selber in sich. Und eine Lösung der Probleme, finde ich, hat sowieso jeder in sich selbst.
Würden Sie denn sagen, Frau Schül, würden Sie denn sagen, dass Bescheidenheit vielleicht ein besseres Wort ist?
Ja, besser, auf jeden Fall ein gutes, was natürlich auch wieder ein Kritiker in den Vordergrund ruft, verzichtbar und so weiter. Mhm. Denn ich finde, dann ist es eben so, wenn Leute von Verzicht reden, dann irgendwann werden sie die Erfahrung machen müssen, wenn nichts mehr da ist, dann steht man da und hat gar nichts und kann überhaupt nicht mehr, dann muss man rennen zum Beispiel und kann nichts mehr mitnehmen. Ja. Ich meine, man muss aber mal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausdenken. Ja.
Frau Schül, so, ich würde gerne Frau Behnken und Frau Frevert mit in unsere Runde reinnehmen. Was sagen Sie, was möchten Sie antworten, Frau Frevert?
Ja.
Das ist ja dieses Unbehagen, Sie haben das ja eben ausgedrückt, das ist ja auch dieses Unbehagen, was manche Leute haben mit diesem Wort Demut. Ne? Das teilt ja auch Frau Schül, dieses Unbehagen.
Für mich ist die Bruchlinie, ob ich mich freiwillig für etwas entscheide, auch durchaus für Verzicht entscheide, im Sinne einer größeren, über meine eigene Befindlichkeit hinausgehenden Weisheit, zum Beispiel über die Endlichkeit von natürlichen Ressourcen auf unserer Erde, oder ob mir dieser Verzicht aufgezwungen wird, ob ich gewissermaßen in diese demütige Haltung gezwungen werde. Da würde ich auch, das ist, glaube ich, auch eine generationelle Geschichte, da würden sich alle Stacheln bei mir aufrichten und ich sage, Das gehört sich nicht, das entscheide ich schon selber. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Situationen gibt oder auch Weltlagen gibt, in denen mir ein solcher Verzicht auf das, was ich gewohnt bin, auf das, was ich mir erarbeitet habe, von dem ich meine, dass es mir zusteht, durchaus selbstständig treffen kann.
Ja, Frau Behnken.
Ja, ich möchte ja gerne, also ich teile vollkommen die Sicht von Frau Frevert, dass die Demut eben oft auch mit Demütigung gleichgesetzt wird und mit sich klein machen. Und das ist aber genau der alte Staub, dieser moralinsaure Staub, den ich von der Demut gerne abschütteln möchte. Haben Sie ja schon gemerkt, ich verstehe Sie anders. Ich unterscheide aber Demut von Bescheidenheit. Bescheidenheit ist natürlich manchmal richtig und maßvoll sein ist richtig und gerade in unserer Zeit, das ist uns, wissen wir alle. Aber Bescheidenheit heißt ja, ich gebe mich mit wenig zufrieden. Das kann manchmal ganz wichtig sein. Demut gibt sich aber nicht mit wenig zufrieden, so wie ich sie verstehe, sondern sie denkt ganz groß. Sie denkt in einem ganz großen Horizont, im großen Ganzen. Ich spreche da ja immer wieder mit Albert Schweitzer von der Ehrfurcht vor dem Leben. Und ich glaube, dass Demut eben auch in diesem Sinn den Blick auch von diesem, wir sehen uns Menschen immer so als das Zentrum der Schöpfung und uns wird vielleicht jetzt immer mehr nochmal bewusst, was wir eigentlich im Kopf wissen. Jetzt fangen wir es vielleicht an zu spüren, sind wir aber nicht. Wir sind ein Teil der Schöpfung, so wie jede Ameise und jedes kleine Sandkorn auch und müssen eigentlich von diesem anthropozentrischen Blick wegkommen. Und das ist ja ein ganz großer Blick, den die Demut hat. In diesem Kontext kann es aber natürlich auch mal darum gehen, Verzicht zu üben, so wie Frau Schül sagte, oder bescheiden zu sein, wenn ich das in diesem großen Kontext sehe. Und wenn es eben nicht verordnet wird, also es muss intrinsisch sein, das wissen wir alle, dass moralinsaure Vorgaben nicht funktionieren, wenn sie nicht auch auf ein intrinsisches Motiv treffen.
Frau Schül, ich danke Ihnen sehr für diesen Beitrag aus Lüneburg und wir gehen nach Aachen zu Lutz Felbig. Guten Morgen.
Ja, schönen Morgen in die Runde. Guten Morgen.
Herr Felbig, wie sieht es bei Ihnen aus mit der Demut?
Ja, alles gut. Alles gut.
Sie sind ein demütiger Mensch.
Matthäus Passion, alles gut. Aber ich würde gerne ein paar inhaltliche Dinge sagen.
Ja.
Ich habe ja das Buch von Frau Behnken mehrfach gelesen.
Ach so.
Und mir liegt es gerade, ja, sicher. Und mir liegt es gerade vor, Seite 135. Liebe Frau Behnken, sprechen Sie, also Sie sprechen ja von der Erfurt vom Leben, Schweizer, ist ja alles bekannt. Aber da sagen Sie sogar, die Erde selbst sei ein Lebewesen. Und diesen beiläufig erwähnten Satz, also das Lebewesen Erde oben in der zweiten Zeile, Seite 135, das ist für mich ein ganz zentraler Begriff, weil Sie ja auch von der Würde eines jeden Menschen sprechen. Aber es geht dann natürlich auch um die Würde des Lebewesens Erde. Und da möchte ich eine kleine Anregung geben. Mir ist ein Buch in die Hände gefallen mit dem Titel Alles, was atmet. Da geht es also um die Theologie der Tiere, 2018 erschienen. Und ganz wesentlich ist da ein Aufsatz von Herrn Daxacher, Dortmund, Technische Universität, über die Vogelpredigt von Franz von Assisi. Und da schreibt er etwas über den, also Franz von Assisi und den christlichen Animismus. Das hängt ja so ein bisschen mit dem zusammen, was Sie schrieben, Frau Behnken, mit dem Lebewesen Erde. Und dieser Theologe führt das Ganze doch auch in eine theologische Dimension, weil er schreibt, alle Geschöpfe, belebt wie unbelebt, haben ganz innen in ihrem verborgenen Herzen ihre eigene Gottesbeziehung. Also gerade bei dem Franz von Assisi, der den Vögeln predigt, und also ich habe mir erlaubt, ich mache das immer über Wikipedia, Vogelpredigt, da kann man auch diesen Titel nachlesen, bin so ein ganz, ganz eifriger Wikipedia-Schreiber, Vogelpredigt, kann man ja sonst nachschauen. Und ich finde diese Einschätzung oder diese Haltung von Franz von Assisi, dass er den Vögeln Gottes Wort predigt und nicht nur den Vögeln, sondern auch den Blumen und den Sternen Gottes Wort.
Jetzt ist er weg, der Herr Felbig. Da ist er noch. Ja.
Es gibt eine theologische
Herr Felbig, wir haben jetzt irgendwie einen Schaden in der Leitung, aber es ist, Entschuldigung, aber es ist ganz viel deutlich geworden. Frau Behnken, vielleicht auch nochmal diesen theologischen Hinweis, den Lutz Felbig gebracht hat.
Ja, also man kann, also Demut ist natürlich im christlichen Kontext immer irgendwie auch auf Gott bezogen, aber man kann Demut auch säkular total gut verstehen. Da waren wir ja auch schon dabei. Man braucht nicht unbedingt den Gottesbegriff dazu. Ich selber tue mich ja mit dem Wort Gott immer ein bisschen schwer, was ja manchmal auch von anderen ChristInnen vorgeworfen wird, nicht von allen, aber von manchen. Ich bin vorsichtig mit diesem Wort, weil das immer so suggeriert, Gott ist irgendwie etwas, was es so gibt, wie es einen Tisch, einen Stuhl oder so gibt. Für mich ist das Wort Gott eher eine Chiffre für sowas wie den allumfassenden Sinn oder des Lebens, ja, sowas, was man gar nicht in Worte fassen kann. Und das ist natürlich das spirituelle Verständnis von Demut, das immer sich in Bezug zu diesem großen, ganzen, umfassenden oder dem, was Paul Tillich das, was uns unbedingt angeht, nennt oder Schleiermacher, Sinn und Geschmack fürs Universum, so darauf bezogen, die Demut zu verstehen. Das ist die spirituelle Seite der Demut. So verstehe ich sie auch, so empfinde ich sie auch als religiöser Mensch, aber man kann sie auch ganz wunderbar, ganz säkular verstehen. Sie kommt in der Managementforschung zum Beispiel ganz zentral auch immer wieder vor. Da spielt Gott keine Rolle. Also das ist auch möglich. Es geht immer um etwas, was größer ist als ich selbst, zu dem ich mich in ein Verhältnis setze bei der Demut.
Herr Felbig, vielen Dank für diesen Anruf aus Aachen. Und die Religion, Frau Fevert, die Lutz Felbig ins Spiel gebracht hat, führt natürlich auch direkt zur Kirche. Wie hat die Kirche Demut auch als Machtinstrument eingesetzt? Frage ich die Historikerin, auch wenn sie keine
Sie nicht unbedingt die Kirchenhistoriker, ja, genau. Historikerin ist, aber wir kennen natürlich die starke Rolle, die Demut als eine verordnete Tugend, würde ich es jetzt nochmal so scharf sagen, auch von der katholischen, aber auch sicherlich von der evangelischen Kirche gepredigt worden ist. Ja. Und allein schon die Tatsache, ich bin selber zwar protestantisch erzogen worden, aber meine geliebte Großmutter war katholisch und hat mich immer als kleines Kind mit in die Kirche genommen. Und ich fand das faszinierend, dass man dort eben Bänke hatte, auf denen man teilweise saß, aber oft eben auch kniete. Das kannte ich aus dem Protestantismus nicht. Also dieses Knien, diese Erwartung schon, man macht sich, man beugt sich nieder, man beugt die Knie, man macht sich klein. Das ist schon ein und nicht nur ein Dogma, also Dogma kann man ja drüber hinweg gucken, sondern es ist eine Haltung, die wirklich sehr stark eingeübt wird von Kind auf an, wenn man eben in dieser kirchlichen, in diesem kirchlichen Milieu sich bewegt, was früher ja alternativlos gewesen ist, heute immer weniger machen. Aber das geht einem dann schon in Fleisch und Blut über und es wird sozusagen Teil von einem selbst. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, dieses dann aber auch im Katholizismus vorhandene Umkehren dieses Dienstverhältnis, dieser Dienstwilligkeit. Wir haben heute einen Tag nach Karfreitag, zwei Tage nach Gründonnerstag. Aber am Gründonnerstag ist es ja klassischerweise so, dass der Papst diese rituelle Fußwaschung vollzieht und sich selber verbeugt, sich selber als Diener seiner, und zwar nicht nur seiner Kongregation, sondern eigentlich aller Menschen definiert und zeigt. Papst Franziskus hat das auf sehr beeindruckende Weise dadurch gemacht, dass er nicht, wie es üblich gewesen ist, sagen seinen Kardinälen und Bischöfen, also seinen engsten Mitarbeitenden sozusagen die Füße gewaschen hat, sondern an Orte gegangen ist, wo wirklich an die man normalerweise als Papst nicht geht, nämlich in Gefängnisse oder in Flüchtlingsunterkünfte und dort sozusagen den Ärmsten der Armen oder den Geknechtesten der Geknechteten die Füße gewaschen hat und sich ihnen demütig gegenübergestellt. Es wird einmal ein Jahr immerhin, aber es ist ein wahnsinnig starkes Symbol, das stimmt.
Die Demut ist heute Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit der Historikerin Ute Frevert und der Theologin Annette Behnken und mit Frank Reginald Wolf, der uns aus dem Harz schreibt. Angesichts der weltweiten Problemlage und in Anbetracht dessen, dass der Mensch im Allgemeinen die Ursache, also das Problem der Schöpfung ist, kann ich nur sagen, Demut ist der Weg zur Ein- und Umkehr dieses menschlichen Größenwahns in seiner hedonistisch-egoistischen Konstellation. Demut hilft, diesen Irrweg zu überwinden. Dankeschön dafür, Frank Reginald Wolf aus dem Harz. Und in Feldkirchen wartet Monika Blume am Telefon. Guten Morgen, Frau Blume.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie. Wie ist Ihre Haltung zur Demut?
Meine persönliche Haltung ist eigentlich gut, wobei sie mir nicht immer gelingt. Also ich bin ja sehr begeistert jetzt gewesen, dass dieses Thema im Radio thematisiert wird. Und deswegen habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen, weil ich es ein gesellschaftlich wichtiges Thema finde. Und ja, man kann es aufteilen zwischen spirituell und allgemein. Also ich bin auch eher von der Demut motiviert aus meiner Beziehung zu Gott heraus, was aber jetzt nichts damit zu tun hat, dass es, wie vorher so erwähnt, vielleicht in der Kirche also so ein Dogma sein kann. Ich bin schon lange auch aus der Kirche ausgetreten, eben aus dem Grund, weil das alles so vorschriftsmäßig ist. Aber ich sage jetzt mal, man kann auch eine persönliche Beziehung mit Gott aufbauen, ohne diesen Rahmen Kirche und Regeln und ich muss, ich soll, ich darf nicht und so. Und ich denke, dass, das ist meine Haltung, ich würde nicht anrufen, wenn ich nicht aus dem Glauben heraus verstehen würde, wie wichtig Demut für uns Menschen ist, weil es wird jetzt zwar das Wort Demut als Oberbegriff bezeichnet, aber in neueren Übersetzungen begegnet einander mit Respekt, begegnet einander mit mehr Nächstenliebe, mit Wertschätzung. Also man kann dieses Wort auch ein bisschen neudeutschen, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen geschmackhafter machen. Und ich finde, das ist so schwer, weil warum geht es mir persönlich manchmal nicht so gut mit Demut? Weil ich denke, na gut, jetzt sollte ich mich vielleicht unterordnen. Ah ja, jetzt sollte ich eigentlich den anderen. Und sobald ich in dieses Raster fall, ich darf nicht, dann gelingt es mir auch nicht.
Dann hat man auch schon keine Lust mehr.
Ich denke, es ist, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mal, also das ist jetzt meine Motivation, in der Beziehung mit Gott heraus. Ich denke daran, okay, worüber freut sich jetzt Gott? Dann denke ich, okay, da freut sich, wenn ich jetzt mal meinen Mund halte. Und wenn ich sage, okay, ich werde den anderen jetzt einmal höher achten. Ich merke im Gegenzug auch, dass es mir gut tut und dass der andere auch recht hat. Und nicht nur ich jetzt denke, ich bin im Recht. Das ist ein Beispiel. Und das Zweite ist, allein in der Kommunikationswissenschaft wahrscheinlich auch, ich denke vielleicht an die Mediation oder so, dass Menschen, die da Hilfe brauchen, einfach auch erstmal wieder vielleicht einander zuhören können, indem das vom anderen geregelt wird. Aber eigentlich müssen sie dann da dem. Da ist es dann eher vielleicht, ich muss jetzt mal den anderen wieder höher achten oder hören, wenn man da irgendwie einen Weg finden will. Also ich finde, Demut ist für die Gesellschaft essentiell und super, dass Sie das thematisieren.
Dankeschön dafür, Monika Blume. Frau Frevert.
Respekt, haben Sie gesagt, Frau Blume, wäre vielleicht das jetzt zeitgemäßere Wort für Demut, was ja doch etwas ein Gerüchle hat, sagen wir es mal so. Wenn man es nicht so definiert, so positiv, so strahlend definiert, wie Frau Behnken das jetzt für uns getan hat. Aber das stimmt sicherlich. Respekt ist ein wichtiges zwischenmenschliches Kommunikationsmedium. Ich weiß ja auch, unser Kanzler hat ja damit den letzten Wahlkampf bestritten. Aber Demut ist noch was anderes, oder in der Demut steckt mehr drin als im Respekt. Respekt heißt ja einfach, ich nicht nur toleriere, sondern ich achte die Meinung, dass die Daseinsweise, dass die Existenz eines anderen, und überhöhe mich oder stelle mich nicht über diese andere Person, sondern wir sagen so gerne, wir verhalten uns auf Augenhöhe zueinander. Bei der Demut kommt etwas hinzu, glaube ich, was Frau Behnken auch sehr stark gemacht hat, nämlich diese Einsicht in die eigene Fehlbarkeit. Darf ich vielleicht da mal ein Zitat vorlesen, was mir sehr, sehr eingeleuchtet hat? Und das stammt von Wolfgang Thierse, also dem SPD-Politiker und auch, glaube ich, praktizierenden Katholiken. Der schreibt, Augenblick, wo ist es? Demut ist das Bewusstsein von der Erbarmungswürdigkeit. Na gut, also Erbarmungswürdigkeit des Menschen. Jetzt wird es aber konkreter. Das Bewusstsein, dass man Fehler und Irrtümer begeht und darauf angewiesen ist, dass einem andere verzeihen und vergeben und man selbst dann und man selbst dazu bereit ist, nämlich eben am anderen zu verzeihen und zu vergeben. Eine tiefere Einsicht in die Fehlbarkeit der eigenen Person und das Gefühl der Dankbarkeit für das, was gelingt. Also da ist diese Kommunikation, die Sie, Frau Blume, auch sehr stark angesprochen haben, die Interaktion, das Verhältnis zwischen mir und anderen, aber nicht in Form des Respektes, sondern auf der Grundlage der eigenen Irrtümer, der eigenen Fehlbarkeit, die mir jemand anderes nachsehen muss oder sollte, damit überhaupt unsere Kommunikation weitergeht. Und das ist mehr als Respekt. Das ist eine gewisse Großzügigkeit auch, die ich mir gegenüber, also Großzügigkeit in der Weise, dass ich meine eigenen Fehler reflektiere, aber auch Großzügigkeit des anderen, dass er diese Fehler erkennt und mir nicht bis, zum letzten Tage nachträgt. Mhm. Und von daher hat die Demut schon noch ein bisschen, noch einen anderen Kick als diese zeitgemäßen moderneren Worte.
Frau Behnken, Ergänzung?
Ja, Zustimmung, das ist mehr als Respekt, weil die Demut eben wirklich den ganzen Menschen umfasst. Also Respekt ist ja so ein Moment vielleicht, wo ich etwas erkenne oder anerkenne oder jemanden erkenne und anerkenne. Und Demut umfasst ja wirklich komplett den ganzen Menschen mit seinen Affekten, Sehnsüchten, Gedanken, Gefühlen und so weiter. Und das ist immer mehr noch als Respekt. Ich finde ganz toll ich bin ja auch ein Fan von Albert Schweitzer, der diesen schönen Satz geprägt hat, wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das macht nochmal so deutlich, dass es darum geht, auf einer Augenhöhe zu sein und den Wert und die Würde allen Lebens um mich herum anzuerkennen und auf die Kommunikation bezogen, heißt das dann eben das, was Frau Frevert auch eben sagte, wirklich davon ausgehen. Also ich habe natürlich meine Position, es ist wichtig, sie zu vertreten, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich immer der Weisheit letzter Schluss habe, sondern höre mir auch an, was andere sagen und bin dialogbereit und lernbereit.
Genau, das ist
der
Punkt,
Demut.
Ja, das ist ja auch der Punkt, den Monika Blume vorhin eingebracht hat, einander zuzuhören.
Genau.
Und gehört, Frau Frevert, zum Modus der Demütigung auch, andere Meinungen einfach nicht mehr anzuhören?
Sie nicht anzuhören, sie nicht ernst zu nehmen, sie für unterlegen, für gar nicht sozusagen satisfaktionsfähig zu halten und mich selber einfach an die oberste Stelle zu setzen und andere Leute damit an eine sehr viel geringere Position zu verweisen.
Frau Blume, vielen Dank für diese vielen Impulse aus Feldkirchen. Und in Neudietendorf ist Christian Teidel am Telefon. Guten Morgen, Herr Teidel.
Guten Morgen. Ja, ich wollte etwas beitragen zu der veränderten Beliebtheit dieses Wortes. Also das Wort ist in meinen Augen heutzutage in einer bestimmten Sparte, die ein bisschen außerhalb des Gesichtskreises in der heutigen Diskussion ist, nämlich im Sport, im Fußballsport. Seit etwa 20 Jahren beobachte ich das, dass vor allem erfolgreiche Fußballmannschaften, die Trainer, wenn sie im Fernsehen stehen, sagen, wir sind demütig. Wir nehmen den Erfolg mit Demut hin. Das ist sehr beliebt und das ist für mich interessant. Also ich bin evangelischer Theologe, also Pfarrer im Ruhestand bereits, aber als ich vor 50 Jahren Theologie studierte, da weiß ich noch, da wurde dieses Wort angefeindet. Also ich kann mich erinnern, wie die Frau eines meiner Professoren, also eines Theologieprofessors mal im Schweizer Radio, ich bin Schweizer, auch in einem Interview sagte, dass das für sie das Unwort schlechthin sei, dieses aufgezwungene, ist ja schon angeklungene, dass man sich klein machen müsse. Mhm. Ich führte dann ins Feld das Motto der evangelischen Diakonissen, mein Dank ist, dass ich dienen darf. Das ist eben so eine pervertierte Demut. Das wurde in der Zeit der Studentenbewegung der 68er sehr bekämpft und davon spüre ich heute nichts mehr. Wie gesagt, im Fußball total en vogue und beliebt.
Wie erklären Sie sich das, Herr Teidel, dass es so eine Kehrtwende gegeben hat? Also,
ja,
dass jetzt selbst Fußballtrainer jetzt sagen,
ja, also
demütig sehen wir der EM entgegen und hoffen, dass die Deutschen sie gewinnen.
Ja, also, obwohl, nachdem wir jetzt gerade zweimal gewonnen haben.
Ja, genau.
Ich beobachte es. Ich habe jetzt nicht die Erklärung dafür, aber ich habe das Gefühl, dass das, was so in der Zeit der Studentenbewegung die Leute so in Rage gebracht hat, dass da etwas aufgezwungen wird, ein Wert, und der vor allem gerade auch Frauen klein machen soll. Deswegen war das ja bezeichnenderweise auch die Ehefrau eines meiner Professoren, die so vehement sich gegen den Gebrauch dieses Wortes ausgesprochen hatte. Das glaube ich, ist heute einfach nicht mehr so aktuell und so im Bewusstsein. Geht vielleicht auch damit oder hängt damit zusammen, dass die Kirche auch an Einfluss verloren hat. Aber so in dieser Richtung würde ich sagen, ja.
Dankeschön dafür, Herr Teidel. Frau Behnken, was Herr Teidel erzählt hat, bringt mich wiederum zu Ihrer Großmutter, die ja in Bethel gearbeitet hat, auch als Diakonissin, weiß ich gar nicht mehr, aber die hatte auch so diese dienende Funktion so sehr verinnerlicht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
So ähnlich. Also ich habe eine Großtante, die Diakonisse war und meine Großeltern, also die Schwester dieser Großtante, meine Großmutter und mein Großvater haben als Diakone und Diakoninnen in Bethel gearbeitet. Genau, aber da gibt es genau dieses Verständnis auch. Ich habe es nun, also ich verstehe, was Herr Teidel sagt. Das ist ja das, was wir auch immer wieder ansprechen, diesen schwierigen Traditionsstrang der Demut, der eben wirklich mit Unterwürfigkeit und Entmündigung vielleicht auch zu tun hat. Und in den 68ern, klar, da ging es ja ganz stark um das Auflehnen gegen falsche und schlechte Autoritäten. Da sind wir jetzt, denke ich, an einem ganz anderen Punkt. Jetzt habe ich den Vater, also meine Großeltern, das war das Stichwort.
Genau, die so zum Dienen.
Genau, das habe ich auch vor allem bei meiner Großmutter so erlebt, dass sie sich auch in einer nicht nur guten und gesunden Weise selbst zurückgenommen hat. Das hat dann manchmal auch wirklich was Selbstdestruktives und Tragisches. Das, denke ich, ist in der Generation auch noch mal viel stärker verbreitet als in unserer. Ich habe aber auch eben, also sowohl in Klöstern, aber eben auch ausgerechnet bei der Großtante, die Diakonisse war, auch was anderes erlebt. Also da gibt es diese ganzen negativen Verständnisse von Demut. Aber bei ihr habe ich auch erlebt, dass dieses Diakonisse-Sein für sie eine Befreiung war, ein Emanzipationsakt. Sie wollte um Himmels Willen nicht heiraten und war eigentlich schon jemandem versprochen. Und das war dann ihr Akt zu sagen, nein, ich möchte nicht mit einem Mann zusammenleben, ich möchte anders leben. Und konnte da auch ihre Intellektualität und so weiter im Diakonissensein wirklich leben. Also diese Perspektive gibt es auch, neben der anderen, die natürlich auch völlig richtig ist. Und ein Stichwort noch zu diesem jetzt auch Umgang mit dem Wort Demut, das so ein bisschen inflationär vielleicht in manchen Bereichen verwendet wird. Da fand ich es ganz wunderbar, dieses Stichwort Humble Brag zu entdecken, das der amerikanische Autor und Komiker Arthur Whittles geprägt hat. Das heißt ja übersetzt Bescheidenheitsprahlerei. Und sowas nehme ich schon wahr. Also das hören wir sicherlich alle mal, sei es bei Sportlern, bei PolitikerInnen, bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Stars, die in Talkshows sagen, boah, ich bin so wahnsinnig erfolgreich und es hat mich jetzt irrsinnig demütig gemacht. Man merkt, oh, da kriegt es irgendwie wirklich nochmal eine ganz andere Art von Geschmack, das Wort Demut.
Man kauft ihnen das dann nicht so richtig ab, ne? Nee, was aber genau. Auch wieder gemein ist.
Oder? Ja, wir sind ja keine Demutspolizei, ne? Aber ja.
Bist du wirklich demütig oder tust du nur
ja,
so?
Ja, oder was meinst du jetzt wirklich mit diesem Wort? Warum muss es jetzt dieses Wort sein? Was sagt es eigentlich aus?
Frau Frevert, warum muss es dieses Wort bei Fußballtrainern sein? Haben Sie eine Erklärung?
Ich weiß nicht, ob ich die Erklärung habe, aber ich habe eine. Und die gilt sowohl für Fußballtrainer oder auch für Fußballer als auch für viele Politiker, die sich mit diesem Wort jetzt schmücken. Also auch, ja, vielleicht noch nicht seit 20 Jahren, aber seit 10 Jahren. Das sind ja beides Gruppen, die in der Gesellschaft doch sehr stark einerseits beim Fußballern natürlich bewundert werden, aber auch zum Teil kritisiert werden, dass sie einfach sozusagen über ihre Kräfte leben, dass sie eine Art von Selbstbild haben, nach dem Motto, geht weg, ich komme, mir kann niemand was, ich bin der große Star, ich kann ja jeden Fehltritt alles leisten, es wird mir immer alles verziehen. Also sozusagen so die Männer im Olymp, ich rede jetzt nicht von den Politikern, sondern von den Fußballern. Aber bei Politikern ist es auch so, dass diese Kritik an der Politikerklasse, die sich nur noch sozusagen in einem eigenen Kokon bewegt, die sich nicht mehr kümmert um das, was eigentlich das Volk möchte, die sich nur noch sozusagen selbstreferenziell verhalten. Vor dieser Kritik ist dann das Bekenntnis zur Demut im Prinzip eine Gegenstrategie, also eine ganz bewusste Taktik, eine Technologie, mit der man diese Kritik sozusagen aushebeln will und sagt, guck doch mal, nein, nein, wir sind gar nicht so hochmütig, wir sind gar nicht so selbstbezogen, wir sind gar nicht so abgeschottet von dem Rest der Gesellschaft und dem Rest der Welt, sondern wir sind demütig. Ich glaube, niemand von denen weiß, was das wirklich bedeutet, hat sich die Gedanken gemacht, die Frau Behnken sich gemacht hat, die sich viele Hörer und Hörerinnen jetzt machen. Das ist einfach sozusagen so ein Codewort, mit dem man diese Kritik an der, also altertümlich gesprochen, an der Hoffart, sozusagen minimieren und aushebeln möchte. Und da wird es, da kann man ja dann nur noch mit Nietzsche und seiner Veränderung dieses Lukas-Wortes sprechen, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Also das nicht wird erhöht werden, sondern der will erhöht werden. Und dieses Wollen, das steckt in dieser inflationären Verwendung des Begriffs Demut, gerade bei denen, die ziemlich weit weg sind von der Lebenswirklichkeit in diesem Land.
Das sagt die Historikerin Ute Frevert. Christian Teidel, vielen Dank für Ihren Anruf aus Neudietendorf. Und Ajob Nordmann wartet auf uns in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Nordmann.
Guten Morgen.
Wann empfinden Sie Demut?
Ich muss vielleicht ausholen. Ich habe multiple Sklerose, bin am Hals festgeklebt. Ich gehe in einem Pflegeheim und empfinde manchmal, also finde Demut gegenüber den Pflegekräften, die mich hier sauber machen, die mir Essen anreichen, die meine Exkremente weiter beseitigen müssen. Ja, das ist also meine Haltung.
Sagen Sie das den Pflegekräften so oft wie möglich, Herr Nordmann? Das ist ja toll, dass Sie das auch so empfinden.
Sagen wir mal so, ich sage nicht, dass ich demütig bin, Aber ich sage jetzt mal laut und deutlich Danke. Und ich meine das doch so, wenn die mir auf die eine oder andere Weise geholfen haben. Ich bin davon sehr dankbar und ja, mehr kann ich dazu, also im Moment bin ich heute ein, ich bin also...
Man hört sehr genau, wie sehr Sie das Sprechen anstrengt, Herr Nordmann. Umso mehr danke ich Ihnen dafür, dass Sie angerufen haben und dass Sie bei uns sind. Frau Behnken, ich glaube, das sind genau diese Momente, in denen es wirklich ans Eingemachte geht. Also das, was Herr Nordmann gerade erzählt. Sie haben so einen Moment erlebt, in dem Ihre kleine Tochter verstorben ist. Wie alt war sie und... was hat letztendlich dann dazu geführt, dass sie gestorben ist?
Das ist jetzt alles gut 20 Jahre her. Sie ist 2 Jahre alt geworden. Ich kann da gut drüber sprechen, weil es so lange her ist und ich da auch schon lange aus dieser akuten Phase der Trauer zum Glück, Gott sei Dank, heraus bin. Aber natürlich prägt das das Leben, das Lebensgefühl, so eine Erfahrung. Und was war nochmal Ihre Frage?
Meine Frage war, wie es bei Ihnen gewesen ist. Also als dann Ihr Kind gestorben ist, hat Sie das demütig gemacht, diese Erfahrung?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine ganz harte existenzielle Übung in Sachen Demut ist. Weil es eben so ähnlich wie auch die Geschichte von Herrn Nordmann eben so spürbar macht, wie brüchig und zerbrechlich und endlich das Leben ist. Das klingt alles nach Binsenweisheit und im Kopf wissen wir das alle. Aber wenn man es am eigenen Leib erfährt und das eigene Kind ist ja fast sowas wie der eigene Leib, dann wird es einem nochmal ganz, ganz dicht gewahr und es ist so, als ob man selber mitfühlt. Und wenn das eigene Kind stirbt, fühlt es sich so an, als würde ein Teil von einem selbst sterben. So ist es ja irgendwie auch. Und das macht insofern ja demütig, als dass es eben ja ne, den sozusagen den Geschenkcharakter und das Wunder des Lebens so deutlich macht und die Kostbarkeit so deutlich macht, aber auch deutlich macht, wie wenig ich eigentlich tun kann. Also in diesen 2 Jahren mit meiner Tochter musste ich mir immer wieder eingestehen, dass ich komplett Abschied nehmen kann von meinen Vorstellungen davon, wie ein glückliches Kinderleben aussieht und wie bitte mein Kind glücklich leben soll und wie ich eine tolle Mutter bin. Das konnte ich alles vergessen. Und es ging einfach nur darum, dieses Kind mit einem ganz tiefen Respekt zu begleiten, was mal mehr, mal weniger gelungen ist, aber letztlich auch, ja, vielleicht auch so ein Schlüssel war, irgendwann zu sagen, so, du bist ganz anders, als ich es für dich und für uns gedacht habe und ich kann dich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut wie möglich auf deinem Weg begleiten und mich, also wir haben ja vorhin schon gesprochen, der körperliche Ausdruck von Demut ist sowas wie die Verneigung auch und ich hatte das Gefühl, mich irgendwann so innerlich vor diesem Kind und seinem sehr besonderen Weg zu verneigen und zu sagen, okay, so ist es und ich kann nur mitgehen.
Der sehr besondere Weg war auch, dass das Kind ist behindert gewesen.
Genau, sie ist eigentlich wahrscheinlich gesund zur Welt gekommen und hat aufgrund eines Atemstillstands dann einen massiven Schaden am Stammhirn erlitten. Das heißt, die zentralen Lebensfunktionen waren alle ganz stark gestört und sie hatte ja eine mehrfache Schwerstbehinderung.
Hat in dieser Phase jemand versucht, der Theologin Annette Behnken gut zuzureden und zu sagen, Gott wird das alles schon wieder richten und Gott ist bei dir und was hat die Theologin gesagt, wenn es denn solche Sätze gegeben
Gott
hat?
Gott sei Dank nicht. Das ist ja dann wirklich billiger Trost.
Ja.
Nee, ich habe natürlich gerungen und nach Antworten gesucht und habe viel auch mit Meditation und dem Herzensgebet einer christlichen Form der Meditation mich beschäftigt und hatte da einen tollen Lehrer, den ich dann immer gelöchert habe, weil ich den für so weise gehalten habe und auch nach wie vor glaube, dass das ein sehr weiser Mensch war und dachte, der muss mir doch die Antwort geben können. Und einen Satz sagen, der all das irgendwie auflöst und aufhebt. Und den gab es aber nicht, auch nicht von ihm. Also alles Mögliche, was er da an Weisheiten zu gesagt hat, fand ich nicht hilfreich. Und letztlich hat er dann aber doch einen entscheidenden Satz gesagt. Nämlich er hat gesagt, hör einfach auf das, was dein Körper dir sagt. Und für mich ist der Körper ein ganz wichtiges Instrument in Sachen Glauben und eine vertrauensvolle Haltung zum Leben zu finden. Und darüber konnte ich auch wieder ja, den Glauben, den ich dann über den Tod meiner Tochter auch komplett verloren habe, konnte ich da wieder andocken. Und das ist etwas, was nach wie vor wichtig ist, neben aller intellektuellen Theologie, wirklich dieser Vollzug im echten Leben, wo es einen wirklich trifft, zu sagen, da ist manchmal nur das Einzige, was mir bleibt, einen Atemzug nach dem anderen zu tun oder mich auf den Boden zu legen, zu merken, der trägt mich, auch wenn alles gerade um mich herum abstürzt. Und da kann vielleicht wieder so ein kleiner Funken von, ich fühle mich verbunden mit dem Leben und kann da wieder anfangen. Und das ist dann vielleicht so ein kleiner Nukleus von Glauben, der da wieder beginnt.
Da Sie über die Körperhaltung sprechen, Sie sagen ja, die Demut ist die Rückenschule für die innere und äußere Haltung.
Ja.
Eine radikale Form der Ehrlichkeit und Zuwendung. Was macht die so radikal?
Ja, ach, das ist so schwer in Worte zu fassen. Also ein Aha-Erlebnis hatte ich in einem Gespräch mit einer Ordensfrau, mit der ich über die Demut gesprochen habe, die sagte, Mensch, Demut ist... Das ist viel mehr als nur eine Einsicht oder als Bescheidenheit oder Respekt. Demut meint wirklich den ganzen Menschen im Sinne von dem, was eben das Wort Humilitas, über das wir schon gesprochen haben, meint. Nämlich immer mehr so zu sein, wie du bist, wenn nichts zu dir hinzugetan und nichts weggenommen wird. Das ist nicht ein Zustand, den wir irgendwann haben und dann sind wir da. Aber es ist immer wieder ein Suchen nach diesem, nach so einem Pursein und offenporig sein und echt sein und vielleicht Verkrustungen abzulegen im Lauf meines Lebens. Damit sind wir wahrscheinlich auch nie fertig, aber sich auf so einen Weg zu begeben. Und das hat was Radikales. Und auch radikal, wenn ich sage, ich stelle mich in den Dienst einer großen Sache, dann mache ich das. Natürlich, wenn es gut geht, friedfertig und dialogbereit und lernbereit, aber manchmal werde ich vielleicht auch vehement und kämpfe und was weiß ich, ich denke an die Tempelreinigung, ja, von wo Jesus die Leute mit Wut aus dem Tempel schmeißt und sagt, das, was ihr hier macht, ist nicht richtig. Also man kann auch laut und wütend werden und die Dinge auf den Kopf stellen im Namen der Demut. Also Demut ist auch politisch und subversiv.
Und da würde ich jetzt gerne erstmal Herrn Nordmann nochmal ganz, ganz herzlich danken für Ihren Anruf aus Frankfurt am Main. Und bei der Politik, Frau Frevert, möchte ich mal einhaken, weil Sie ja für Ihr Buch Politik der Demütigung, jetzt sind wir wieder bei der Demütigung, nicht bei der Demut, Schauplätze von Macht und Ohnmacht untersucht haben. Wie haben Sie das gemacht und was haben Sie herausgefunden?
Frau Steinauer, darf ich? Ich möchte das gleich wirklich in aller Breite beantworten, nicht zu weit, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, was Frau Winken gerade gesagt hat, was ich total spannend fand mit dem Körper und dem Flachliegen und dem Rücken. Das erinnert mich jetzt sehr stark an ein Ritual, das es in der katholischen Kirche gibt seit weiß ich wie vielen Jahrhunderten, nämlich das der Prostration, wo sich Diakone sozusagen in der Priesterweihe flach auf den Boden legen, allerdings nicht auf den Rücken. Das ist vielleicht noch ein interessanter Unterschied, sondern auf den Bauch und sozusagen ganz mit der Erde oder dem Boden auf jeden Fall verschmelzen und sich auf diese Weise klein vor Gott und den Menschen machen, um dann wieder irgendwann aufzustehen und ihren Alltag und ihre Weihe zu empfangen. Das hat aber auch etwas wieder kommen wir jetzt auf die Schauplätze der Macht und Ohnmacht zurück. Das ist ein Ritual, was sicherlich auch, wenn es von einer Institution vorgeschrieben ist, nämlich der katholischen Kirche und sozusagen als Initiation in diese Kirche hinein einen ganz großen Stellenwert hat, ein Ausdruck von Macht über den kleinen Menschen, der sich dort jetzt sozusagen bereit macht, in diese Kirche einzutreten. Und als solches ist es, kann man es, also Bischöfe würden das abstreiten, aber kann man es auch als ein Ritual der Demütigung und vielleicht auch sogar der Selbstdemütigung beschreiben. Anders jetzt als das, was Frau Behnken beschrieben hat, dass sie dadurch wieder überhaupt einen Kontakt zum Leben bekommen hat. Diese, jetzt aber auf zu Ihrer Frage, Schauplätze von Macht und Ohnmacht, die Politik der Demütigung. Ich habe mir im Prinzip drei Bereiche angeguckt, seit dem späten 18. Jahrhundert bis heute, in denen Demütigung eine ganz große Bedeutung und einen praktischen Wert hat. Das ist einmal die Strafpraxis, also der klassische Pranger, an den Menschen gestellt werden, zusätzlich noch zu ihrer Strafe, die sie ohnehin schon bekommen haben, öffentlich ausgestellt werden, zum Gaudi, aber auch zur Verspottung, zur Verachtung ihrer Mitmenschen. Das ist andererseits die Ebene der internationalen Beziehungen, in der bis heute so Praktiken der Demütigung, der nicht der Verweigerung von Respekt, der Verweigerung auch von Akzeptanz sehr üblich sind und wo man sehr früh schon im Völkerrecht begonnen hat, genau diese Praktiken so genau zu beobachten und möglichst auch zu verringern, dass daraus nicht so etwas wie Kriege entstehen. Also ganz viele Kriege sind auch aus einer Wahrnehmung entstanden, gedemütigt, in seiner Ehre gekränkt und worden zu sein. Und dann müssen die Waffen das austesten. Und der dritte Bereich, den ich mir angeschaut habe, ist das, was in der Gesellschaft, sagen unter uns allen, funktioniert oder auch nicht funktioniert in Form von Demütigungsritualen. Das fängt bei Burschenschaften oder bei Studentenverbindungen des 19. Jahrhunderts an. In Amerika ist das bis heute eine wichtige Praxis, während man initiiert wird in eine Fraternity oder Sorority, dass man dort sozusagen also erstmal ganz, ganz tief im Schlamm buddeln muss und den Kopf senken muss. Es geht aber auf jedem Schulhof wird gedemütigt. Im Internet gibt es Demütigungsplattformen, in denen Menschen, die nicht den Normen oder den Vorstellungen anderer entsprechen, runtergemacht werden, in den Dreck gezogen werden. Und
auch nach wie vor als Mittel der Erziehung.
Auch das, also in den Schulen, aber auch in den Elternhäusern ist das, also würde ich sagen, bis in die 1970er Jahre hinein, auch in unserem Land, eine kommode Praxis gewesen. Also ich selber kann mich entsinnen, dass ich ab und zu in die Ecke gestellt worden bin des Klassenzimmers, mit dem Rücken zur Klasse natürlich und mich schämen sollte. Und ob man das dann gemacht hat oder nicht, aber es war auf jeden Fall eine extrem unangenehme Situation. Davon ist die Pädagogik heute weg, obwohl ich nicht sagen würde, dass es ganz vom Tisch ist. Insgesamt kann man, um jetzt sozusagen 400 Seiten auf einen Satz zu bringen, ist der Befund, mit dem ich dann aufgewartet habe, ist so, dass sich die offiziellen, die staatlichen, die früher hätte man gesagt, obrigkeitlichen Institutionen, die klassischerweise gedemütigt haben, also das das Rechtssystem, das Bildungssystem, die Diplomatie, dass die sich aus diesen Demütigungspraktiken zunehmend und zwar wirklich auch schon zum Teil beginnend im 19. Jahrhundert rausgezogen haben, unter dem Hinweis auf etwas, was uns ganz, ganz modern vorkommt, nämlich auf die Würde des Menschen, die nicht durch solche Demütigungspraktiken in Mitleidenschaft gezogen wird oder verletzt werden sollte. Dass aber im gleichen Maßstab die Gesellschaft, also die Mitglieder der Gesellschaft, diese Leerstelle gewissermaßen gefüllt haben durch immer neue und immer zum Teil auch zerstörerischere Demütigungspraktiken, sodass wir heute garantiert nicht in dem leben, was der israelische Philosoph Avishai Magalit mal als eine decent, als eine anständige Gesellschaft beschrieben hat, in der eben nicht gedemütigt wird.
Ute Frevert, vielen Dank für diesen Rundumschlag. Ich glaube, wir haben es verstanden, wovon das Buch handelt. Stefanie Jerz aus Duisburg schreibt, ich empfinde Demut oft und intensiv gegenüber der Natur. Leider begegnen wir ihr aber mit dem Gegenteil davon. Der Hybris und der Meinung, wir könnten alles mit ihr anstellen. Der Weg zur Balance ist hier vielleicht der Weg des In-Beziehung-Tretens. Silke Mader aus Berlin schreibt, wenn ich das, was als Definition für die Demut eingebracht wurde, auf die sogenannten Klimakleber und die Reaktionen der Autofahrenden übersetze, dann heißt das, die letzte Generation hat den Mut, sich ganz in den Dienst für den Planeten zu stellen und einige Verkehrsteilnehmenden fühlen sich von ihnen zur Demut gedemütigt und wehren sich sogar mit körperlicher Gewalt. Falk Brinkmann aus Moers sagt, die Freude, die sich in einem Moment der unmittelbar erlebten Demut ausbreitet, sei es beim Blick über Gebirgsmassive, beim Erleben eines Konzertes, in der Begleitung von Erfolgen von Schülerinnen, die keines Einwirkens mehr bedürfen, diese Freude kann nahezu still euphorische Züge annehmen, so widersprüchlich das auch klingen mag. Dankeschön für die Mails. Frank Grische hat sich fürs Telefon entschieden und ruft uns an aus Merane. Guten Morgen, Herr Grische.
Guten Morgen.
Grüß Sie.
Ja, ich rufe an, komme gerade von der Arbeit. Ich hatte beziehungsweise ich bin der Meinung, Demut ist auch in gewisser Form Dankbarkeit, wenn man in Frieden aufwachsen kann. Also ich bin einer der Babyboomer, 1963 geboren, also 64 waren ja dann die Babyboomer. Mhm. Und wir hatten das eigentlich damals gar nicht so viel wahrgenommen, weil meine Eltern waren auch Heimatvertriebene aus Schlesien und sind dann hier in der damaligen DDR gelandet. Aber ich denke mal, diese Demut überhaupt im Frieden aufzuwachsen, die wird einem erst bewusst, wenn es immer näher kommt mit den kriegerischen Szenarien. Und das ist auch eine Geschichte, die vielleicht viele hier gerade im Osten gar nicht so richtig verarbeiten können. Weil immer gelacht wurde in der Schule, hieß es immer, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und meinst du, die Russen wollen Krieg? Das hatten die uns direkt gelernt gehabt. Mhm. Und nun erfahren wir aber eigentlich fast schon das Gegenteil. Und das bringt mich dann auch nicht nur, macht mich nicht nur demütig dem gegenüber, dass wir im Frieden aufgewachsen sind, sondern wie schnell einen auch die Vergangenheit einholen kann. Mhm. Und das ist auch eine gewisse Art Aufarbeitung, Demut. Mhm. Und nochmal von dem Vorredner, wie diesen Fußballprofis, weil ich komme auch aus dem Sportgeschäft.
Ah ja.
Da habe ich noch einen sehr interessanten Satz, den hatte ich jetzt mal, weil es ist ja jetzt Brecht-Jahr, 125 Jahre. Und Brecht ist 1956 verstorben und hatte mal den Satz geprägt, das fand ich auch sehr hochinteressant. Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Da muss ich jetzt lachen. Wenn man diese exorbitanten Summen sieht, die da unterwegs sind, die waren nämlich noch nie in den 50er, 60er und 70er waren die niemals unterwegs. Die sind jetzt erst man kann sagen, ab den 90ern so hoch gestiegen. Dass die dann irgendwann mal demütig werden müssen, weil das übertrifft ja Ärztegehälter ums Vielfache, was der Bundesliga-Profi überwiesen bekommt. Vom Verdienst kann da ja schon gar keine Rede mehr sein. Dann sollte man auch vielleicht wirklich demütig sein. Wobei ich da jetzt auch viele Beispiele habe, wo ich sage, da steckt schon ein bisschen Krebs dahinter. Da wird ja auch viel in Stiftungen und in gemeinnützigen Projekten investiert von den Profis. Mhm. Es sind ja nur, in Anführungsstrichen, nur ein Drittel, die danach pleite sind. Was für einen normalsterblichen Facharbeiter eigentlich gar nicht erklärbar ist.
Ja, aber für Sie, Herr Grische, ist die Demut immer mal wieder nachdenkenswert. Also ja, Sie machen das schon eine ganze Weile, dass Sie sich mit ihr beschäftigen. Und da ist ja auch die Frage, Frau Behnken, das Wort klingt ja so verstaubt, ne? Demut, da denkst du, ach du lieber Jott. Hat die Demut wieder eine Chance oder hat die Demut eine Chance, wieder an Fahrt aufzunehmen? Und eben auch durch Menschen wie Frank Grische, der sagt, ja, also mich macht es demütig, im Frieden aufgewachsen zu sein.
Ich fände es natürlich toll, wenn es so ist, wenn die Demut Konjunktur bekäme, aber das vorauszusagen vermag ich natürlich nicht. Aber genau, das ist eine Form der Demut oder demütig zu sein, wie Herr Grische das eben beschrieben hat, diese Dankbarkeit darüber, in Frieden groß geworden zu sein. Ich bin in den 80ern groß geworden, da, wo dann irgendwann der Kalte Krieg aufhörte, die Mauer gefallen ist und Krieg immer sehr weit weg war und das ist fast wie eine Selbstverständlichkeit erschien, im Frieden groß zu werden und jetzt wird uns nochmal deutlich bewusst, dass es das nicht ist. Ja, aber ob Demut wirklich Konjunktur bekommt, weiß ich nicht. Es ist ja vielleicht auch eher eine stille Haltung, eine Seinsweise, die jetzt nicht laut und schrill ist und ich weiß nicht, inwieweit sich so etwas in unserer Zeit der Eindeutigkeiten und einfachen Aussagen durchsetzen kann. Ich würde es mir wünschen.
Täte es uns gut, Frau Frevert?
Ja, also in der Definition von Frau Behnke geht es uns vielleicht gut. Ich bin mir nicht sicher, dass das überall geteilt wird, also in dieser ja, strahlend positiven Aufladung. Mir ist etwas, was Frau Behnke vorhin gesagt hat, noch im Kopf in Replik auf Herrn Nordmann. Nämlich, dass Demut auch mit Zorn durchaus und mit Auflehnen und Aufbegehren einhergehen kann. Das ist nicht nur das sich schicken ins Unabänderliche oder ins angeblich Unabänderliche bedeutet, sondern auch den Protest gegen das, was man vielleicht dann doch ändern kann. Ein Protest auch gegen jetzt diesen Krieg, der nicht unabänderlich ist in der Ukraine, sondern einfach eine unglaublich flagrante Verletzung von allem, was Anstand und Völkerrecht heißt. Und Wenn ich eine Sache noch vielleicht zu Herrn Grieche sagen darf, dass ich bin noch mal 10 Jahre älter als er und bin im Westen aufgewachsen. Immer natürlich, der Kalte Krieg war sowohl im Osten als auch im Westen immer als kalter, immer präsent. Und diese Friedensrhetorik der DDR ist, steht auf dem Hintergrund einer zumindest verbalen Radikalisierung und Militarisierung, die sich auch gewaschen hat. Was die DDR immer sehr gut konnte, ist die Dankbarkeit ihrer Bürger einzufordern. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Herrn Grieche das so angekommen ist, dazu kenne ich ihn nicht, aber es ist sozusagen ein Topos. Wir geben euch Sicherheit, wir geben euch Frieden, wir geben euch Arbeit vor allen Dingen und ihr müsst uns, nämlich der SED, für immer und ewig dankbar sein. Das ist sozusagen ein Topos, der mir Gott sei Dank in der Bundesrepublik erspart geblieben ist.
Da fragen wir doch mal sofort nach, Frau Frevert. Fragen wir mal nach Herrn Grieche. Haben Sie es so empfunden?
Ja, natürlich, die ersten Jahre, aber es wurde ja dann immer wirtschaftlich immer schlimmer und man hatte ja dann, Gott sei Dank, mit ja die Chance, nicht nur nach dem Westen zu schielen, sondern auch zu gucken und zu hören. Und wir hatten dann ja auch Zeiten, gerade in den wilden 80er Jahren, da sind ja dann in der Woche mindestens 15, 20 Leute ausgereist. Wir sind ja eine Stadt mit nicht mal 20.000 Einwohnern. Mhm. Das wurde doch immer mehr. Mhm. Und wir haben dann immer gesagt, spaßenshalber, der Letzte macht dann hier das Licht aus.
Ja,
das war so. Und im Endeffekt hatten ja auch die SED-Oberen die Chance, 40 Jahre zu beweisen, dass es bessere Systeme sind. Aber das waren sie ja nun gar nicht. Mhm. Mhm. Was allerdings eben wirklich gewirkt hat, das war eben diese Nationale Volksarmee, wo wir dann eigentlich auch mehr oder weniger gelacht haben, weil ich war ja auch 18 Monate dabei, friedenssichern. Aber im Endeffekt habe ich mich dann nach der Wende mit Bundeswehrsoldaten unterhalten und die haben gesagt, wir hatten mörderischen Schiss vor euch, dass ihr uns dann überrennt. Weil wir hatten ja wirklich, wir mussten ja uns dort einschließen lassen, 18 Monate, mitunter hatten wir bis 6 Mal Urlaub in den ganzen 18 Monaten. Und innerhalb von 5 Minuten stand die ganze Kompanie mit tausenden von Leuten auf dem Exerzierplatz. Gefechtsbereit nannte sich das damals.
Ja.
Und das war wahrscheinlich bei der Bundeswehr ein bisschen lächerlicher gehalten worden. Aber das waren ja die Zeiten des Kalten Krieges. Das ist, wie gesagt, wenn man das jetzt mal so reflektiert, das wird Ihnen wirklich erst später bewusst. Und ich habe auch beruflich mit sehr viel älteren Leuten zu tun, teilweise auch noch mit Leuten, die im Russlandfeldzug waren. Und ich merke dann auch sofort, wenn ihr noch was erzählt, dann erzählt das freiwillig.
Ja.
Und das Langzeitgedächtnis, das ist ja nur auch wissenschaftlich bewiesen, funktioniert. Mhm. Besser als das Kurzzeitgedächtnis. Und was die da so erzählt haben, und ich gucke dann hier mal in die Mediatheken und gewisse Dokumentation an. Mhm. Ich habe das selbst alte Soldaten befragt und die haben dann, da gab es mal eine Trilogie, Unsere Mütter, Unsere Väter.
Ja.
Ich weiß jetzt gar
nicht. War sehr erfolgreich, ja. War
im Fernsehen. Und da war dabei gewesen, direkt in diesem Mittelabschnitt.
Ja.
Und da hatte ich das angeguckt, da ist er allerdings jetzt tot, da ist mit 98 verstorben. Das waren,
Und da kommt dann Herr Grieche wahrscheinlich wieder genau dieses Gefühl in Ihnen hoch, wie gut, dass ich das nicht erleben musste, was eben die Väter, was die Großväter erlebt haben, sondern dass ich im Frieden aufwachsen durfte als Babyboomer. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Merane, Frank Grieche. Und Angelika Ludwig aus Berlin schreibt, als eine kampfbereite und selbstbewusste alte Frau halte ich mich zwar für einen nicht religiösen, aber demütigen Menschen. Demütig bin ich dankbar für alles, was ich nicht erstritten oder erkämpft habe. Aufgewachsen in einer Zeit ohne Krieg, stets liebevolle Menschen um mich. Ich habe Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gelebt und erlebt. Ich vermeide keinen Streit, strebe aber stets Versöhnung an. Ich denke, wir sollten alle demütig gegenüber unserer Natur und der Welt leben. Und es fällt mir nicht schwer, mich demütig zurückzunehmen und auch auf Dinge zu verzichten. Darüber haben wir schon viel gesprochen mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit Ute Frevert und Annette Behnken, unseren Gästen. Auch über den Verzicht haben wir gesprochen. Dankeschön, Angelika Ludwig aus Berlin, für Ihre Mail. Und Barbara Mösle schreibt uns, zum Begriff der Demut gehört meines Erachtens auch die Erkenntnis der Größe Gottes. Erst wenn ich erkenne, dass Gott groß ist in seiner Güte und Barmherzigkeit, dann werde ich mir mit meiner menschlichen Kleine bewusst. Das bedeutet, ich werde demütiger und sehe meine Grenzen. Demütig sein schließt also nicht ein gewisses Selbstbewusstsein aus, aber sieht sich schlicht in ganz anderen Relationen. Das punktet auch wieder bei Ihnen, Annette Behnken. Sie sagen, also dieses, ich werde demütig sein, schließt nicht ein gewisses Selbstbewusstsein aus. Das ist genauso Ihr Punkt, weil Sie ja auch sagen, Demut muss nicht leise daherkommen, genau, sondern die kann eben auch sehr, sehr kraftvoll sein und kann sich kraftvoll äußern. Und in dem Zusammenhang haben Sie auch über die Frauen im Iran gesprochen und geschrieben, weil Sie sagen, die Demut steht da im Dienst eines Größeren. Waren das die Proteste der Frauen im Iran, die Sie beeindruckt haben?
Ich weiß jetzt tatsächlich gerade gar nicht, worauf Sie sich beziehen.
Weil Sie so oft über die Demut sprechen. Ich habe es irgendwo gelesen und dachte, das ist ein interessanter Aspekt, dass Sie sagen, Demut ist nicht immer sanft und leise, sondern kann laut und kraftvoll daherkommen.
Auf jeden Fall. Also das wäre ein Beispiel auf jeden Fall, ne, wo es um ein großes Ziel geht, einen großen Horizont, um das Recht der Frauen und die Freiheit der Frauen. Und da geht es vielleicht manchmal nicht leise zu, sondern da muss man manchmal eben auf die Straße gehen und laut werden und und hier eben sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Ne? Das ist richtig radikal.
Und Sie sagen ja auch, die Demut gibt Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Welche Fragen, welche Fragen sind das?
Ja, ich finde das ja selber gerade eine sehr steile These von mir.
Ja, ne? Man ist manchmal erstaunt,
ein bisschen zusammen, was ich so von mir gegeben habe. Aber ich denke schon, wir haben ja viele große Megakrisen, große Fragen. Und natürlich ist es nicht so, dass die Demut jetzt die eine Antwort parat hat. Aber Demut, sage ich ja immer wieder, ist eine Seinsweise, die Art und Weise, wie ich mich im Leben verorte und in Beziehung zum Leben stehe. Das, was der Soziologe Hartmut Rosa mit dem Stichwort Resonanz bezeichnet. Also wie bin ich in Resonanz mit dem, was mich umgibt, mit meiner Welt und Mitwelt, mit meinen Mitgeschöpfen, mit mir selbst oder auch mit etwas großem Ganzen, was manche Menschen vielleicht auch Gott nennen, was aber auch eben ein Ziel sein kann, ein politisches Ziel, eine Vision, wie auch immer. Und wir sehen ja, dass wir immer mehr von uns an nicht nur an Hoffnungslosigkeit leiden, sondern dass es unheimlich viele Erschöpfungsdepressionen und Burnout-Erkrankungen gibt. Und ich glaube, dass das zu tun hat damit, dass wir durch die Art und Weise, wie unser Leben heute gestaltet ist, dass es sehr viel mit Druck zu tun hat, mit Beschleunigung, mit immer mehr, immer weniger zur Ruhe kommen, durchatmen, einmal gucken, wo bin ich gerade, was ist gerade los, dass wir dadurch aus dieser Beziehung, dieser vibrierenden Beziehung zum Leben, man könnte auch etwas blumiger sagen, dieser Liebesbeziehung zum Leben herausfallen und das nicht mehr spüren können und nicht mehr empfinden können, wie wir mit dem Leben in Beziehung sind. Und ich glaube, das macht zum einen krank. Und das hindert uns auch daran, uns gut im großen Ganzen zu verorten und zu sehen, wo stehen wir eigentlich, was ist das große Ganze um uns herum, was ja auch mit der Demut zu tun hat. Eher zu sagen, ich bin ein kleines Sandkorn, aber ein kleines Sandkorn kann auch eine ganz schöne Kraft entfalten und eine große Schönheit haben. So vielleicht in einem ganz kurzen Versuch.
Hören wir mal, was Johannes Winkler aus Düsseldorf dazu sagt. Guten Morgen, Herr Winkler.
Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut.
Ja.
Ich bin gerade ins Auto gesprungen.
Ja.
Sehr schön. Ja, wir haben vor Weihnachten kurz miteinander gesprochen über den Sinn des Lebens und heute sind wir auch kurz vor Ostern beim Thema Demut gelandet. Das ist für mich ein sehr ambivalenter Begriff und auch sehr von der Erfahrung her falsch gebrauchter Begriff. Also auch als jemand, der in der katholischen Kirche groß geworden ist, da drin auch sehr viel Beschenkung erfahren hat, aber immer wieder mit dem Thema Demut als einer Sache konfrontiert wurde, die irgendwie doch im Subtext hat, ne? Mach dich klein, bleib klein. Und das Thema der Fußwaschung an Gründonnerstag, mit dem konnte ich bis dieses Jahr wirklich nicht viel anfangen. Ich fand das immer ein sehr abstoßendes Thema, weil für mich diese politischen Dimensionen der Demut da immer so bepredigt wurden, ne? Nach dem Motto, die Herrscher, die müssen jetzt alle mal klein werden, auch die kirchlichen Hierarchen. Aber ich bin dann doch nochmal über den tiefen psychologischen Zugang in vielleicht die große Dimension hineingekommen, die Jesus damit verbindet. Und da sind wir bei dem Zitat von Wolfgang Thierse. Ich weiß nicht, ob Sie es noch gerade präsent haben.
Frau Frevert, Sie hatten Herrn Thierse bei sich auf dem Tisch. haben Sie es noch griffbereit? Haben Sie es noch griffbereit?
Ja, müsste gleich da sein.
Ich kann ja zwischendurch, Herr Winkler.
Sie haben es. Das Bewusstsein von der Erbarmungswürdigkeit des Menschen, das Bewusstsein, dass man Fehler und Irrtümer begeht und darauf angewiesen ist, dass einem andere verzeihen und vergeben und man selbst dazu bereit ist.
Ja, ganz genau. Das hatte mich so ins Herz getroffen, dass ich doch gedacht habe, komm, ruf noch mal an.
Und, ja, wenn Sie Weihnachten das letzte Mal angerufen haben, geht das ja.
Ich will ja den Rhythmus typischer Christen beibehalten, Weihnachten und aber genau, dass ich gedacht habe, ne, es ist, Demut muss erstmal von einer Innerlichkeit herkommen, erstmal in Form einer Selbstbegegnung mit mir selber. Mhm. Wenn ich den Mut aufbringen kann, mich als jemand zu erfahren, der wirklich auch bedürftig ist, dann kann ich das auch in anderen Leuten erkennen. Und dann muss die Demut mir nicht von außen aufgestülpt werden wie so ein belastendes, drückendes Joch, sondern dann kann sich das ja auch auf ganz natürliche, leichte Weise ereignen und dann zu merken, ja, Demut, das ist etwas, was mich erkennen lässt, dass ich so bin wie die anderen. Und das steckt für mich in der Fußwaschung Jesu drin, dass der das den Jüngern vermitteln wollte, zu sagen, ne, ich sehe dein Herz und wie es darin aussieht. Und wenn wir da als Menschen hinkommen könnten, ne, durch den Blick in unser Herz, auch auf, in die Herzen der anderen zu blicken, dann können wir auch zu einer verständigen und verständnisvollen Gesellschaft vielleicht werden und auch Gefühle vielleicht am Ende zeigen, die dann nicht abgewertet werden.
Herr Winkler, ich muss noch mal nachfragen, was störte Sie bis zu diesem Jahr an der Fußwaschung? Haben Sie das Gefühl gehabt, das ist heuchlerisch, oder haben Sie das Gefühl gehabt, das ist so eine Form der Unterwerfung, da kann ich nichts mit anfangen, oder was war der Knackpunkt?
Es war vor allen Dingen immer so dieser heuchelnde Aspekt, von den ich da für mich wahrgenommen habe. Vielleicht war die Wirklichkeit anders, aber in mir ist das zum Klingen gekommen. Und dann vor allem diese politische Dimension, die hat ja nichts mit uns im konkreten Alltag zu tun, ja, weil die meisten von uns sind keine Hierarchen oder großen Machtpolitiker. Mhm. Und da ist die Frage der existenziellen Dimension für mich immer da gewesen. Was soll das? Mhm. Wollte Jesus nur einfach zeigen, guck mal, ich bin so demütig, oder was ist das darunter, die Dimension? Und die, finde ich, die hat Wolfgang Thierse sehr schön ausgearbeitet.
Frau Frevert, möchten Sie noch Herrn Winkler antworten?
Ja, er braucht, glaube ich, gar keine Antwort von mir. Aber dieses, ich würde gerne noch mal den Bogen ziehen von dem Klein machen und klein bleiben, so hatten Sie es ausgedrückt, Herr Winkler, zu den 68ern, die wir vorhin hatten, und zu der starken Protest, zu dem starken Protest gegen diese Haltung der Selbsterniedrigung oder auch der Fremderniedrigung. Man kann ja, und auch nochmal auf Frau Behnken, die gesagt hat, naja, wir leben jetzt in einer Zeit großer Beschleunigung, sehr viel Druck, und da einfach mal innehalten und zu sehen, wie man da eigentlich selber, wo man da eigentlich selber hinpasst, das ist auch ein Teil von Demut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass wir wirklich in einem größeren Druck leben als, sagen wir mal, vor 40 Jahren oder vor 60 Jahren. Wir haben alle Leute reden von Work-Life-Balance, wie viel wird jetzt noch gearbeitet bei den Eisenbahnern, 35 Stunden in der Woche. Das geht weit über das hinaus, was wir in den 50er oder 60er Jahren hatten. Also ich bin mir, das ist so eine Wahrnehmung, die aber nicht unbedingt, als Wahrnehmung steht sie da, aber die nicht unbedingt durch Fakten gesichert ist. Was sicherlich der Fall ist, ist, dass diese Selbstermächtigung, dieses Gefühl, immer in Kontrolle sein zu wollen, immer mit geradem Rücken dastehen zu müssen, immer sich zu bewähren, immer sich zu behaupten, auch gegen alle und manchmal auch mit allen, dass das viel stärker geworden ist. Und das ist sicherlich auch durch eine pädagogische Emphase der 68er Zeit und danach auch eine therapeutische Bewegung zu uns gekommen, die jetzt aber, glaube ich, ein bisschen sagen einknickt, wenn man eben merkt, dass viele Dinge der eigenen Kontrolle doch entwachsen. Also gerade was Natur angeht, gerade was Naturnutzung, Umweltnutzung und Fernnutzung angeht, dass das etwas ist, was auch das größer ist als man selber. Und wo man sich selber auch abrüsten muss. Und an dem Punkt glaube ich schon, dass dieser Begriff der Demut nochmal eine neue Strahlkraft bekommen könnte, wenn er eben auch durchaus aktivistisch gedeutet wird, nach dem Motto, wir können zwar nicht alles selber so handeln, wie wir das gerne vielleicht wollten, aber wir können trotzdem dazu beitragen, dass wir unseren Planeten nicht in einer Weise zerstören, dass für unsere Kinder und Kindeskinder nichts mehr übrig bleibt.
Hm. Herr Winkler, da wünsche
ich... Also die aktivistische Rolle, die finde ich sehr schön und ja, ich möchte einfach die Möglichkeit heute auch nutzen, einfach alle Menschen, die in Bildung tätig sind, die mit Erziehung zu tun haben, aber auch in Klöstern oder in Priesterseminaren mit jungen Menschen zu tun haben, einfach Räume zu schaffen der Selbstannahme. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass die Demut dann nicht mehr von außen oktroyiert werden muss, sondern ein inneres Prinzip wird. Mhm. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen frohe und gesegnete Ostern.
Dankeschön, das wünschen Danke. Wir Ihnen auch. Und dann freuen wir uns auf Weihnachten, da hören wir uns wieder. Dankeschön, Herr Winkler. Und wir gehen von Düsseldorf nach Frankfurt am Main zu Andreas Fizzi. Guten Morgen.
Oh, wie schön, ich komme dort noch mit dran. Ich grüße Sie.
Grüße.
Ja, schöne Runde. Die Blickwinkel, die mich interessieren, sind die, wo es denn eng wird. Wo es nicht darum geht, dass wir uns ja alle hier in der Sendung schön relax am Ostersamstag so angenehm unterhalten und dann einsehen, dass wir ja alle so demütig sein können, sondern wenn wir in Konflikte kommen, wo es denn halt getriggert wird, was uns unsere roten Zonen angehen lässt. Und da wird es dann eben halt wirklich spannend, ob wir dann noch eben halt in die Demut kommen können oder ob wir dann mit dem Finger auf die anderen zeigen, was wir ja so gerne dann tun, wenn es eben halt darum geht mit du hast aber und so weiter und so weiter. Und nicht eben halt dann bei ich war vielleicht auch, ja, und ich könnte vielleicht mal, und ich weiß ja auch nicht so wirklich, weil was ich weiß, ist der Regentropfen, was ich nicht weiß, ist der Ozean. Mhm. Und das trifft vor allem dann zu, wenn wir eben halt auf Situationen stoßen, wo wir dann vielleicht mal wirklich inhalten könnten es aber nicht tun und das in einer patriarchisch geprägten Welt, die immer noch sehr über den Kopf geht und nicht übers Fühlen und Spüren und Wahrnehmen.
Woran denken Sie, Herr Fizzi, wenn Sie von roten Zonen... Situation.
Ich könnte es von ganz klein machen, würde ich im Kleinsten mit unseren Liebsten, da gibt es auch dieses schöne Beispiel mit, wenn du glaubst, du bist geheilt, dann geh in deine Familie. Also da ist es immer besonders dann sichtbar, wenn wir da in Triggerpunkte kommen. Ich könnte aber auch größer werden in die Konflikte, die wir in der Gesellschaft haben. Oder ich könnte auch international werden und sagen, der Putin und die da in Russland, die haben aber, oder und wir sind ja die Guten und die sind die Bösen. So, dann haben wir ja schön die Welt erklärt und dann können wir ja eben halt weitermachen. Und dann können wir schön wieder die Köpfe einschlagen. Und das eben halt auf männliche Weise. Also das ist alles so, wissen Sie, in meiner Wahrnehmung fängt es wirklich an, was ich weiß, ist wirklich ein Regentropfen. Und ich kriege es immer wieder mit, ich bin Soziokratie-Coach. Und Soziokratie lebt davon, dass man gemeinschaftlich agiert und dann zum Beispiel in Kreisen die Dinge entscheidet. Und dann hört man sich an, was die anderen tun. Ich könnte auch noch ein Beispiel bringen, die Sprache. Wenn Sie uns mal anschauen, wie oft wir die Vokabeln in brutalster Weise mit wir müssen ja und wir dürfen ja und so weiter benutzen, da wird es wirklich immer wieder schauderhaft, weil wir auch in der Sprache immer schon so brutal sind. Also das hat so viele Ebenen, wo wir in die Demo kommen könnten, wenn wir mal unser eigenes Bewusstsein im Sinne von Spüren und Wahrnehmung und fein sein miteinander steigern würden.
Herr Fizzi, könnte ich das so zusammenfassen, dass Sie sagen, Demut zeigt sich erst, wenn es wirklich hart auf hart kommt?
Hart auf hart klingt auch schon wieder so alte Welt. Also für mich, wenn wir eben halt mit den Dingen konfrontiert sind, die für meine Begriffe eigentlich in die Vergangenheit gehören, wo es eben halt aus der alten Welt raus und in eine Feinfühligkeit vielleicht so.
Frau Behnken, ich habe Sie nicht gesehen, aber ich hatte das Gefühl, Sie nicken.
Ja, ich habe die ganze Zeit genickt. Ja, ich kann da viel mit anfangen. Das Stichwort Feinfühligkeit oder ich benutze gerne auch das Wort Offenporigkeit hat für mich auch mit Demut zu tun, also mit meinem ich erkenne ja durchaus an, ne? Also ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es diese negative Konnotation von Demut gibt. Ich stehe da mehr in der Tradition dessen, was eine auch monastische Tradition oder ein Verständnis, monastisches Verständnis von Demut ist, das in den Wüstenvätern, Wüstenmüttern fußt, die einen Begriff von Demut hatten, der in etwa dem entspricht, den ich auch vertrete. Und Sie haben eben, jetzt habe ich Fizi, von den roten Zonen gesprochen, da wo es eng wird. Und das finde ich interessant. Ich würde auch sagen, da, das sind so die Bewährungsproben für die Demut. Die in dieser monastischen Tradition wird die Demut auf dem Stolz gegenübergestellt. Stolz kann man ja unterschiedlich verstehen. Also es gibt den guten Stolz, wo ich mir zu Recht sage, boah, da ist was gelungen, da kann ich mich drüber freuen. Das ist ein toller Stolz, völlig in Ordnung. Aber es gibt auch den Begriff von Stolz in dieser Tradition, den man eigentlich heute vielleicht auch mit Narzissmus übersetzen könnte. Also eine verhärtete Angst, ein verhärtetes Selbstbild, das unbedingt aufrechterhalten werden muss. Und Demut dagegen ist das Abtragen von solchen emotionalen Verkrustungen und immer mehr erkennen, wie bin ich denn geprägt und wer ist denn noch unter diesen Prägungen und in diesen Prägungen, und die werden ja angetriggert in diesen roten Zonen, wenn ich sie da eben richtig verstanden habe, wo ich dann vielleicht aus der Haut fahre und selbstgerecht werde oder nicht mehr zuhören kann. Das ist mir auch noch wichtig, ja, dieses Purwerden und Abtragen von Verkrustungen, dass das auch das offenporig, feinfühlig werden, gehört auch für mich zur Demut dazu.
Fand ich auch schön, jetzt so fast im Finale, Herr Fizi, von Ihnen nochmal so eine Inspiration der anderen Art zu bekommen. Vielen Dank. Danke für
den
Anruf.
Kann ich dazu noch was sagen?
Ja, sicher.
Oder geht's nicht mehr?
Doch, es geht noch.
Weil mich, ich bin hellhörig geworden, als Herr Fizi von patriarchalen und männlichen Weisen gesprochen hat. Und dann habe ich an den Anfang des Gesprächs oder Mitte des Gesprächs zurückgedacht, an die Diakonissen und an das demütige Dienen, was ja nicht zufällig, also gut, der Papst ist immer männlich, aber die Diakonissen hatten damals dann eben auch den Fuß drin in der Kirche, in der evangelischen Kirche, und waren eben klar, es war eine weibliche Tugend, diese Demut. Mhm. Es war nichts, was man Männer assoziiert man mit Macht, stimmt, mit Durchsetzungsfähigkeit, ja. Und Frauen sind eher die Dienenden. Und dass man aus diesem Denken rauskommt, ich weiß nicht, ob es hilft, die Frauen wie die Männer zu machen und auf Macht zu gucken. Ich glaube, es könnte eher andersherum gehen, dass sich Männer eben auch ein Stück von ihrem Panzer, von ihrer Selbstgerechtigkeit, von diesem Gefühl, sich permanent selbst behaupten und aufrüsten zu müssen, verabschieden und sich dann eher auf so einer mittleren Ebene vielleicht mal zu treffen. Das wäre vielleicht auch ein Wort zum Sonntag oder für Ostern.
Das Wort zum Sonntag wird in diesem Jahr übrigens 70 Jahre alt. Und wenn Sie mögen, dann können Sie Annette Behnken im Wort zum Sonntag gelegentlich sehen. Dankeschön, Annette Behnken, dass Sie bei uns waren. Dankeschön, Andreas Fizi, dass Sie unser letzter Anrufer gewesen sind. Dankeschön, Ute Frevert. Gerne nenne ich nochmal Ihre Bücher, wenn Sie jetzt über Ostern noch ganz rasch ein Geschenk suchen für den Osterkauf. Entweder von Ute Frevert, Die Politik der Demütigung, Schauplätze von Macht und Ohnmacht, oder aber das Buch von Annette Behnken, Demut, eine Hymne an eine Tugend. Ganz herzlich
beide.
Vielen, genau. Vielen Dank. Ich werde das Buch von Frau Fevert jetzt auf jeden Fall lesen.
Und natürlich danken wir allen Anruferinnen und Anrufern und wünschen Ihnen allen noch gesegnete Ostern und viel Spaß weiterhin im Programm und mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.